Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Am 2. November wird der Schweizer Autor Lukas Bärfuß mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Mit seiner unverblümten Gesellschaftskritik gilt Bärfuß in der Schweiz als Nachfolger von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Zugleich wird ihm dies aber auch zum Vorwurf gemacht, denn der Autor eckt an und deckt Widersprüche auf. Wie sieht Bärfuß seine Rolle als politischer Schriftsteller? Poesie und Engagement zum Werk des Georg-Büchner-Preisträgers Lukas Bärfuß. Sieglinde Geisel hat den Autor in Zürich getroffen.
Das finde ich großartig, dass einer gewissermaßen sich selbst an seine eigenen existenziellen Grenzen führt und am Ende steht dann doch der in sich durchgeformte Text. Das ist für mich große Literatur.
Die Leute warten und sind sehr gespannt auf das neue Buch. Haggard war ein großer Erfolg nach Koala. Insbesondere die Romane sind immer Bestseller.
Es ist so eine Sache mit den Dichtern und der Dichtung. Man scheint sie zu brauchen, aber man weiß nicht wozu.
Lukas Bärfuß ist der vierte Schweizer Autor, der den Büchner-Preis erhält. Seine Vorgänger waren Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt und Adolf Muschk. Und wie sie ist auch Lukas Bärfuß ein Autor, der sich einmischt.
Er ist sehr, jetzt wollte ich sagen beliebt, zögere aber. Er ist sehr gefragt, sage ich jetzt mal.
Er hat so etwas Berserkerhaftes, wie es auch Niklaus Meyenberg hatte, übrigens auch Max Frisch, also etwas Unberechenbares, etwas fast, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich jetzt Angst haben.
Ich wollte das, war auch einer der Gründe, weshalb ich das überhaupt ausprobiert habe damals, weil es überall hieß, das sei nicht möglich, man könne vom Schreiben nicht leben.
Lukas Bärfuß ist ein politischer Autor. Die Schweiz hat er einmal als Land der Sekundärtugenden bezeichnet. Als da wären Fleiß, Ehrlichkeit, Sauberkeit, Ordnung. In seinen Theaterstücken, Romanen und vor allem in seinen Essays hält er diesem Musterland den Spiegel vor. Zugleich ist Lukas Bärfuß ein Ästhet. Stil und Moral. Der Titel seines ersten Essaybandes ist durchaus programmatisch zu verstehen. Wir treffen uns im Botanischen Garten. Für Lukas Bärfuß ein Lieblingsort in Zürich.
Ich glaube, hier treffen sich wirklich zwei sehr schöne Dinge. Auf der einen Seite diese wunderbare Pflanzenwelt. Und dann gibt es bei jeder Pflanze ein Schildchen mit dem Namen. Und das ist natürlich toll für alle, die sich für Begriffe und für Worte interessieren, dass man immer genau weiß, wie sie heißen.
Der Botanische Garten liegt an der Zolliker Straße, unweit des Hegibachplatzes. Man ist mitten in Zürich und zugleich an einem utopischen Ort.
Mir gefällt auch die Architektur. Die Tropenhäuser, die aussehen wie gelandete UFOs. Es gibt so ein Retro-Future-Schick. Es sieht so ein bisschen aus, wie man sich wahrscheinlich in den 60er, 70er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Und dann ist es einfach still, sehr still. Und ich mag die Stille mitten in dieser Stadt. Ich meine, das ist in Zürich wirklich welteinzigartig. Also man ist in 21 Minuten an einem internationalen Flughafen von hier.
Vielen gilt Lukas Bärfuß heute als wichtigster Intellektueller der Schweiz. Der Weg dorthin war weit, an den Büchner-Preis nicht zu denken. Aufgewachsen in Thun im Berner Oberland hat er mit 16 die Schule abgebrochen und war dann mehrere Jahre obdachlos, bis er schließlich in der Comicabteilung einer Buchhandlung seine erste feste Stelle fand. Mit 27 Jahren beschloss Lukas Bärfuß, nach einer Afrikareise, Schriftsteller zu werden.
Ja, ich wusste sonst nicht, was ich hätte tun sollen. Also es war ein bisschen faute de mieux, weil ich konnte nicht behaupten, ich sei Herzchirurg. Das wäre kriminell gewesen. Aber sich eine Existenz als Schriftsteller zu geben, das war irgendwie möglich. Ich wollte etwas finden, wo ich meine intellektuelle Kapazität wirklich vollständig ausschöpfen konnte, wo ich lesen konnte jeden Tag. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte keine Matura, das heißt, ich konnte nicht an die Uni, ich hätte es mir auch gar nicht leisten können, weil ich einfach mein Geld verdienen musste. Und da schien mir einfach Schriftsteller eine gute Idee zu sein. Und ich hatte auch nicht so viel zu verlieren. Ich war 27, ledig, hatte keine Kinder, brauchte nicht viel Geld, hatte eine billige Wohnung in Biel.
Seither sind 20 Jahre vergangen und es gibt kaum ein Genre, das Lukas Bärfuß noch nicht erkundet hat. Sein Werk umfasst 25 Theaterstücke, 3 Romane, 2 Essaybände und dieser Tage erscheint Malinois, sein erster Erzählband. Mit seinen Essays und politischen Wortmeldungen eckt er in der Schweiz immer wieder heftig an. Während wir über die Voraussetzungen und die Folgen seines Schreibens sprechen, spazieren wir durch die verschiedenen Landschaften und Häuser des Botanischen Gartens. Lukas Bärfuß ist ein nachdenklicher Gesprächspartner. Oft nimmt er sich Zeit mit den Antworten. Im Botanischen Garten kennt er sich bestens aus. Bei den Trockenpflanzen weist er mich etwa auf den Kugelkaktus hin. Unter Kakteenfreunden auch bekannt unter dem Namen Schwiegermuttersitz. Wir verlassen diese angenehme Wärme und überlegen, wo wir als nächstes hinspazieren sollen.
Genau. Also wir können uns zuerst ein bisschen gruseln bei den Piranhas vor uns. Oder wir könnten ins Tiefland, vom Tiefland dann in die Savanne oder einfach in den Bergwald.
Ja. Der Bergwald ist eine kleine tropische Welt, warm und feucht, mit dichtem Grün bewachsen. Lukas Bärfuß fühlt sich an Afrika erinnert.
Das ist doch ein bisschen so, wie ich es aus den Virunga-Bergen im Grenzland zwischen Ruanda und Uganda kenne. Und auch dieser Geruch nach köchelnder Gemüsesuppe ist mir sehr vertraut.
Lukas Bärfuß hat ein Auge für das Ungewöhnliche in der Pflanzenwelt. Zum Beispiel die Kakaofrucht.
Und da wachsen einfach aus dem Stamm, das ist das Verrückte, diese wunderbaren gelben Früchte, die dann drinnen die Bohnen haben. Und es sind ja wirklich Bohnen offenbar. Und es wirkt fast so ein bisschen wie was Ungesundes, dass das dort aus diesem Stamm wächst und nicht von den Zweigen.
Nach Afrika ist Lukas Bärfuß auch 2004 für die Recherchen zu seinem ersten Roman gereist. Im Jahr 2008 erschien 100 Tage. Ein Roman über den Völkermord in Ruanda und zugleich ein Roman über die Schweiz. Mit ihrer Entwicklungshilfe habe die Schweiz die Strukturen mitgeschaffen, die den Völkermord erst möglich machten, so seine Kritik. Der Schreibimpuls für den Roman war eine Kränkung.
In der dritten Klasse hatten wir diesen Workshop mit meiner angebeteten Lehrerin, Jocelyne Bove hieß sie. Das war eine sehr tolle Woche über Ruanda. Und ich habe dann erfahren, dass das, was uns dort erzählt wurde, einfach nicht wirklich den Tatsachen entsprochen hat. Und habe das dann 1994 sehr deutlich erlebt, als der Genozid in Ruanda in den Medien war, dass dieses Bild, das uns da in der Schule vermittelt wurde, einfach ein ideologisch geprägtes war. Und das hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ist natürlich auch was Tolles, wenn man sich durch die Kränkungen so in Bewegung setzen kann. Deshalb bin ich ihr sehr dankbar eigentlich dafür.
Der Roman beruht auf detaillierten Recherchen, doch gerade die Rolle der Schweiz ließ sich keineswegs leicht erschließen.
Das Erstaunliche war, dass ich über viele Jahre über alle Aspekte dieses Landes und dieses Kontinentes Literatur gefunden habe, mit vielen Menschen geredet habe. Aber die Rolle der Schweiz, die blieb mysteriös. Es gab keine Bücher, es gab keine Zeuginnen und Zeugen. Dann musste ich eigentlich die Arbeit eines Historikers machen und bin dann ins Schweizerische Bundesarchiv und bin eben ins Land gereist.
Die Hauptfigur im Roman 100 Tage ist der Entwicklungshelfer David Hohl. Ein Idealist, der für die Direktion der Schweizerischen Entwicklungshilfe in Kigali arbeitet.
Wir fühlten uns verantwortlich für das Elend, das die Weißen über diesen Kontinent gebracht hatten. Und wir arbeiteten hart daran, einen Teil dieser Schuld wieder gut zu machen.
Als der Völkermord beginnt, steigt David nicht mit den anderen Ausländern ins letzte Flugzeug. Er versteckt sich 100 Tage in einem Haus in Kigali. Und er begreift, was die Schweiz, das Land der Unschuld, mit ihrer Entwicklungshilfe angerichtet hat. Die Sekundärtugenden ermöglichten den Massenmord, so erkennt David. Die Ruander waren gelehrige Schüler.
Sie haben die Lektion umgesetzt, haben die Situation analysiert, eine Lösung erarbeitet, Voraussetzungen geschaffen, Mittel bereitgestellt, Personal ausgebildet, Abläufe bestimmt, den Müll beiseite geschafft. Und sie taten dies ruhig und bestimmt, von keiner Panik geleitet, zügig, aber ohne Hast. Sie erledigten die Aufgabe, wie wir es ihnen gezeigt hatten, umsichtig, die Eventualitäten einplanend. Hätten sie sich nicht an unsere Vorgaben gehalten, so hätten sie keine 800.000 Menschen umbringen können. Nicht in 100 Tagen.
Ich erinnere mich genau an meine erste Barfußlektüre. Das war das Buch Koala.
Ernst Osterkamp war bis 2016 Professor für deutsche Literatur an der Humboldt-Universität Berlin. Seit 2017 ist er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und damit auch Vorsitzender der Büchner-Preisjury.
Jedermann hat davon geschwärmt. Ich habe eine Schwiegertochter, die befand sich in der Zeit, als es erschienen ist, in der Schweiz und hat in der S-Bahn 3 Leser dieses Buches gesehen und hat sich gefragt, wer ist denn der Autor und was ist das für ein Buch? Und sie hat dann ihren Schwiegervater gefragt und der fühlte sich dann dazu veranlasst, dieses Buch zu lesen. Und ich war vom ersten Augenblick an fasziniert.
Bis in den Sommer suchte ich nach einer Frage auf die Antwort, die er uns allen gegeben hatte. Es war nicht Trauer, die mich jede Minute begleitete und mich in ein ewiges, ermüdendes Karussell der Gedanken zwang. Jedenfalls nicht das, was ich mir unter Trauer vorgestellt hatte. Ich fühlte keinen Verlust. Er fehlte mir nicht. Jedenfalls nicht mehr als damals, als er noch am Leben war.
In Koala schreibt Lukas Bärfuß über den Selbstmord seines Bruders. Koala war dessen Pfadfindername. 2014 wurde der Roman mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Die Zürcher Buchhändlerin Ursula Zanker saß damals in der Jury. Wie viele Leser hat sie einen persönlichen Zugang zu diesem Buch?
Ja, es hat mich sehr berührt, insbesondere diese Verarbeitung dieses Selbstmords, weil meine allerbeste Freundin hat sich vor vielen Jahren auch das Leben genommen und es war für mich sehr interessant und berührend, jemand anderem zuzuhören, der mit dieser Ungeheuerlichkeit irgendwie versucht, fertig zu werden oder Antworten sich zu geben.
Man wurde mit einem Selbstmörder nicht fertig, niemals. Daran entzündete sich mein Zorn. Ich war wütend, dass ich mich nicht mit den Kindern an den Gämsen erfreuen konnte, die hoch oben von Fels zu Fels sprangen, sondern stets von Neuem in den Mahlgang der Gedanken gezwungen wurde.
Koala war und ist sein beliebtestes Buch.
Wirklich?
Offenbar.
Schrecklich eigentlich, ja. Furchtbar nicht.
Warum finden Sie das schrecklich?
Ja, weil es einfach ein schlimmes Buch, ein schreckliches Buch mit einer schrecklichen Geschichte und man sollte damit eigentlich kein Geld verdienen.
Es gehört für mich zur Größe dieses Buches, dass ich am Ende das Leben des Bruders und die Suche danach, welche Motivation es für den Selbstmord gegeben hat, in eine Erzählung verwandelt hat, die aber keine Lösung enthielt. Deshalb muss erzählt werden. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Seine Existenz hatte sich in keine Erzählung gerundet. Nichts hatte sich vollendet, kein Sinn sich gezeigt, keine Moral ließ sich schließen aus dem, was er vorgelebt hatte.
Ob das Schreiben von Koala für ihn auch etwas Therapeutisches habe, möchte ich von Lukas Bärfuß wissen.
Immer. Ich habe das auch nie verstanden, warum. Ich höre es schon in ihrem Tonfall, oder? Das ist ja ganz, ganz schlimm, wenn man das sagt. Das ist nur Therapie, natürlich. Also, klar. Es ist häufig einfach keine gute Therapie, jetzt ein Buch zu schreiben, um irgendwie mit dem Suizid des Bruders fertig zu werden, kann ich echt nicht empfehlen. Sollte man andere Dinge tun, die wahrscheinlich effektiver wären und schneller.
Der Regisseur Erik Altdorfer hat im Jahr 2002 bei Lukas Bärfuß ein Hörspiel in Auftrag gegeben. Für den literarischen Allrounder Bärfuß ein neues Genre.
Im Hörspiel »Jemand schreit in unseren Rosen« habe ich entdeckt, wie Lukas Bärfuß ein Thema verhandelt einerseits und gleichzeitig aber auch, wie ein Thema immer eigentlich über eine Figur verhandelt wird. Und da nimmt er uns sachte bei der Hand und wir steigen dann eigentlich in diesen, es ist eigentlich ein Psychoraum, der zwischen Wachzustand und Schlafen ein utopischer Raum ist.
Ich bin viel zu spät dran.
Geh doch mal eine Stunde später.
Mit welcher Begründung?
Das ist dein Geburtstag. Wir waren eingeladen.
Arbeiten muss ich trotzdem, Termine einhalten muss ich trotzdem. Wenn ich jetzt nicht schlafe, schlafe ich überhaupt nicht mehr. Ich will mich hassen dafür. Aber ich schließe nun Frieden mit mir. Einen tiefen Frieden. Es ist in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Ich habe zu viel gegessen. Es ist in Ordnung. Gegessen ist gegessen. Ich kann es nicht mehr ändern. Rinderbraten ist gegessen. Die Kartoffeln sind gegessen. Ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ist ja mein Geburtstag. Guter Junge. Muss mich ja nicht gleich hassen dafür. Habe alles richtig gemacht.
Auch das gehört zur Kritik am Land der Sekundärtugenden. Was diesen Mann nicht schlafen lässt, sind der Fleiß, die Pünktlichkeit, das Pflichtbewusstsein. Lukas Bärfuß lotet die innere Entfremdung aus, die entsteht, wenn einer tut, was von ihm erwartet wird. Auch in seinem jüngsten Roman Haggard begegnen wir so einem Mann, der zeitlebens getan hat, was von ihm erwartet wurde. Nun reißt ihn ein paar taubenblaue Ballerinas aus der Bahn seines wohlgeordneten, leidenschaftslosen Lebens. Wie unter Zwang folgt er der Frau, die diese Schuhe trägt. Er folgt ihr durch das Gewühl des Hauptbahnhofs Zürich und dann mit der S-Bahn in einen trostlosen Vorort. Dort belauert er die Wohnung, in der die Frau, so scheint es ihm, verschwunden ist.
Er hatte nicht das Gefühl, einen Fehler zu machen. Er folgte einem merkwürdigen, vielleicht unheilvollen Plan, dessen Ziel niemand verstehen musste. Nicht seine Absicht bestimmte das Geschehen, er brauchte keine Entscheidungen zu treffen. Das erleichterte ihn auf eine Weise. Er war da. Mehr brauchte er nicht zu tun. Und er verstand, warum darin das Glück lag.
In Haggard geht es um vielleicht typisch schweizerische Seelennöte. Es ist das Psychogramm einer Wohlstandsgesellschaft, in der der Einzelne sich vor allem mit sich selbst beschäftigt, in seinem Leben eingesperrt ist. Philipp in Haggard versucht, dem zu entkommen.
Und ich glaube, das ist auch, womit dieser Erzähler hadert, mit der Beschränktheit dieses Schicksals und auch mit der Beschränktheit dieser Sehnsüchte, dieser Fluchtversuche, dieser Ausbruchsfantasien. Das ist ja wirklich ein Topos. Die mindestens so wichtige Geschichte bei Haggard ist die Diskussion darüber, ob wir diese Sehnsucht irgendwie noch brauchen, weil es ist ja die denkbar billigste Art, sich gegen das eigene Leben zu wenden, indem man sich einfach eine andere Existenz herbeiträumt oder herbeiflüchtet, wenn man so will.
Im tropischen Tiefland ist es noch wärmer als im tropischen Bergwald. Und es tropft von oben auf unsere Köpfe. Wir sind im Regenwald und bewegen uns auf schmalen Wegen durch das üppig wuchernde Grün.
Das erinnert mich an Kamerun oder eben Kongo. Ja, wunderbar.
Für Lukas Bärfuß gibt es keinen Widerspruch zwischen Kunst und Politik. zwischen Poesie und Engagement.
Ich sehe einfach, dass das Private nicht vom Öffentlichen zu trennen ist und dass die bürgerliche Gesellschaft über die längste Zeit ihrer Existenz versucht hat, diese Sphären voneinander zu trennen und dass es eine gewisse Literatur gibt, die dieses Privatleben, dieses Intime in den Fokus genommen hat und das öffentliche Leben oder die Positionierung oder das Verhältnis dieses Privaten zum öffentlichen Leben nicht wirklich thematisiert hat. Und für mich ist das ein Fehler, für mich ist es ein Irrtum und eine Fehlentwicklung der Literatur. Ich glaube auch, dass diese Trennung zu einer unglaublichen Marginalisierung geführt hat, der Literatur.
Sterbehilfe, Transsexualität, die sexuelle Selbstbestimmung von Behinderten. In seinen Theaterstücken bringt Lukas Bärfuß auf die Bühne, worüber in den Zeitungen gestritten wird. Oft greift er auch direkt in Debatten ein, mit Zeitungsartikeln oder in Talkshows und Gesprächsrunden.
Er ist jemand, der mit äußerster Sensibilität insbesondere die politischen Entwicklungen, und das sind vor allen Dingen auch mediale Entwicklungen in seinem Heimatland, in der Schweiz, beobachtet und sie mit einer gewissen Fähigkeit zur stilistischen Rücksichtslosigkeit zu kommentieren in der Lage ist. Was ich bei Lukas Bärfuß ganz herausragend finde, ist seine Fähigkeit zu performativer Prägnanz. Das ist der Theatermann.
Beispielsweise, wenn er auf Publikumsfragen antwortet, wie an einer Lesung in der Zürcher Buchhandlung Hirslanden.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde den Qualitätszerfall der Neuen Zürcher Zeitung in den letzten 12 Monaten dramatisch. Wenn die Neue Zürcher Zeitung sturmreif geschossen wird von innen her, damit dann dasselbe passiert wie bei der Basler Zeitung, bei der Weltwoche und beim Du, dann ist das etwas, was mich beunruhigt, was ich nicht will.
Die Diskussion stand im Zeichen eines Essays, mit dem Lukas Bärfuß im Oktober 2015 einen Eklat provoziert hatte.
Ein Volk von Zwergen will man hierzulande sein und bleiben. Darauf besteht man, durch alle 7 Böden und bis ins hinterste Tal.
Der Essay mit dem Titel »Die Schweiz ist des Wahnsinns« war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen. Eine Schweizer Zeitung hätte ihn kaum gedruckt. Denn Bärfuß attackiert darin nicht nur die Neue Zürcher Zeitung, sondern auch den Tagesanzeiger und das öffentliche Fernsehen. »Der Durchmarsch der Rechten habe erst begonnen«, schrieb Bärfuß.
Die nationale Rechte lässt die Bären tanzen, wo und wann sie will. Was die Schweiz von Ländern wie Frankreich und Österreich unterscheidet, sind die 3,6 Milliarden Privatvermögen, über die der Extremismus hierzulande verfügt.
Der rechtspopulistische Multimilliardär Christoph Blocher nehme Einfluss auf die Medien, so einer von Bärfuß' Vorwürfen. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb daraufhin:
Was treibt Lukas Bärfuß an, den man bisher für klug und literarisch gebildet halten mochte, in einem sprachlich wie gedanklich schwachen Text alle Vernunft fahren und sich von einem blinden Furor treiben zu lassen?
Ja, ich wusste sehr bald, dass das mein Leben verändern würde. Das war mir sehr bald klar.
Zu viel Moral, das zeigt sich hier erneut, behindert die Erkenntnis. Wer Schaum vor dem Mund hat, kann nicht gut reden. Tagesanzeiger.
Die rechtspopulistische Weltwoche wiederum reihte Bärfuß ein in die Reihe der staatlich besoldeten Krawallmacher und rechnete die Preisgelder auf, die Bärfuß in den letzten 20 Jahren erhalten hat. 313.700 Franken. 60% davon aus eben der Schweiz, die er so heftig kritisierte. Immerhin,
gemessen am Eklat, den der Mann losgetreten hat, ist der Mann sein Geld durchaus wert.
Ich konnte das nur machen, weil ich wusste, dass meine Texte eine internationale und eine globale Wirkung haben. Also meine Stücke werden in Südamerika und in Japan aufgeführt. Und deshalb konnte ich es mir überhaupt erst erlauben, in der Schweiz so etwas zu sagen, weil ich einfach wusste, es wird meine Existenz nicht ruinieren.
Das klingt fast, als wäre die Schweiz eine Diktatur. Das ist sie natürlich nicht. Und doch sind die Konflikte hier schärfer, die Attacken unerbittlicher als anderswo. Die Schweiz ist ein kleines Land. In Zürich muss man jederzeit damit rechnen, einander im Supermarkt an der Kasse zu begegnen.
Er wird nicht gehasst, aber es gibt eine ganz große Reservehaltung, auch im Literaturbetrieb gegenüber Lukas Berfus. Und ich frage mich immer, woher kommt diese Abwehrhaltung?
Julian Schütt ist Literaturredakteur beim Schweizerischen Rundfunk, SRF Kultur.
Es ist die genau gleiche Abwehrhaltung wie bei Max Frisch. Oder? Also es ist so, man will zwar diese Instanzen, die sich durchaus auch politisch, zeitkritisch äußern, aber wenn sie das tun und dann auch gegen die Schweiz tun, dann ist es dann auch wieder nicht recht. Und deswegen gibt es auch innerhalb des Medienbetriebs, innerhalb des Literaturbetriebs keinen Autor, gegen den so viele Affekte im Raum stehen wie gegen Lukas Berfus.
Geradezu reflexhaft werden Frisch und Dürrenmatt genannt, wenn von Lukas Berfus die Rede ist. Julian Schütt hat Zweifel an diesem Vergleich.
Man muss sich wirklich immer vor Augen halten, Frisch und Dürrenmatt nach dem Zweiten Weltkrieg, die standen allein nicht nur in der Schweizer Literatur, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. Das waren so die letzten intakten Autoren, denen man noch was glauben konnte, die sich auch mit gutem Gewissen politisch äußern durften. Und darum haben Frisch und Dürrenmatt einen unglaublichen Status erhalten. Und diesen Status kann man heute gar nicht mehr erhalten in der Literatur. Das waren wirklich Gassenfeger, wenn von Max Frisch oder Dürrenmatt eine Rede im Radio lief, dann hörten die Leute zu und jeder und jede wusste nachher, worüber die gesprochen haben. Das kann kein Autor mehr erreichen.
Statt in der Neuen Zürcher Zeitung oder im Tagesanzeiger erscheinen die politischen Kommentare von Lukas Berfus nun im Blick, dem schweizerischen Äquivalent zur Bild-Zeitung. Doch geschadet haben ihm die Auseinandersetzungen keineswegs.
Die Bücher, vor allem die Romane von Lukas Berfus, sind auf jeden Fall Bestseller.
So die Basler Buchhändlerin Anita Müller. Es sind gerade die Kontroversen, die die Verkaufszahlen hochschnellen lassen.
Man will mitreden können. Man will wissen, um was es geht. Man will sich eine Meinung bilden können. Ja, das sind halt die Kunden, Kundinnen, die bei uns in der Buchhandlung vorbeischauen. Das sind oft halt die Leute, die sich nicht mit der Schlagzeile begnügen. Die wollen dann tiefer graben, die wollen schauen, was steckt jetzt dahinter, was kriege ich dazu noch raus, was ist meine Meinung dazu. Davon leben wir natürlich auch, von Leuten, die was wissen wollen, und zwar selbst.
In der Schweizer Literaturszene hat Berfus schon allein wegen seines Werdegangs eine besondere Stellung.
Ich musste mich von niemandem emanzipieren, ich befand mich nicht in der Revolte. Ich war quasi von Geburt an ein Außenseiter. Ja, und mir gefiel das nicht besonders.
So schreibt Lukas Berfus in seinem zweiten Essayband Krieg und Liebe. Für ihn ist Schreiben auch eine Frage der Existenz.
Würden Sie schreiben, wenn Sie davon nicht leben könnten?
Nein. Nein. Niemals. Unmöglich. Nein. 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 Nein, für mich war das immer.
Also Sie schreiben, um Geld zu verdienen. Verstehe ich das richtig?
Nicht um Geld zu verdienen, sondern um eine Existenz zu haben, um in dieser Gesellschaft sein zu können mit dem Schreiben. Für mich war das absolut entscheidend, ja. Ich muss jetzt den 2. November abwarten und die Rede und die Preisverleihung und dann irgendwie hoffen, dass diese Tatsache irgendwo in meiner Seele zu Boden fällt. Ich werde mich wahrscheinlich ein Leben lang nicht daran gewöhnen. Ist ja auch gut.
Lukas Berfus ist ein unberechenbarer Autor. Gerade das ist für den Büchnerpreisjuror Ernst Osterkamp ein Qualitätsmerkmal.
Was mir an Lukas Berfus als Autor auch so gut gefällt, ist, dass er gewissermaßen als Erzähler eine Strategie der Erwartungserfüllung durch Erwartungsenttäuschung fährt.
Lukas Berfus ist kein geschniegelter Büchnerpreisträger. Es gibt bei ihm ein Element des Undomestizierten. Er vertraut seinem Eigensinn und er scheut vor keinem Konflikt zurück.
Es wird einem nie zu wohl, wenn man Lukas Berfus liest. Und eigentlich ist gerade das Fantastische an ihm, oder? Dass es einem wirklich nie zu wohl wird bei diesem Autor.
Poesie und Engagement. Zum Werk des Georg-Büchner-Preisträgers Lukas Berfus hörten Sie eine Sendung von Sieglinde Geisel. Es sprachen Michael Rotschopf und die Autorin. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Thomas Monnerjahn, Redaktion Dorothea Westphal.